Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. Nach der Wahlschlappe kündigt die SPD personelle Veränderungen an der Parteispitze an. Die Wahlsieger in Deutschland wollen innerhalb eines Monats eine neue Regierung bilden. Was ist vom Duo Merkel-Westerwelle hoch auf dem schwarz-gelben Wagen zu erwarten? Wir reden darüber später in der Sendung mit Robert Leicht, dem ehemaligen Chefredaktor der Wochenzeitung Die Zeit. Weiter dann, in Portugal wird die Regierungsbildung zur Knacknuss und Roman Polanski, der in der Schweiz verhaftete Filmregisseur, wehrt sich gegen eine Auslieferung an die USA. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Roger Brendlin. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Am Tag nach der Bundestagswahl in Deutschland hat die große Wahlverliererin, die SPD, eine personelle Neubesetzung ihrer Parteispitze angekündigt. Spätestens übernächste Woche werde die Parteiführung einen Vorschlag machen, wie sich das Führungsteam künftig zusammensetzen soll, sagte Parteichef Müntefering vor den Medien. Auf die Frage, ob er selber dann zurücktrete, sagte Müntefering, dies sei nah an der Wahrheit. CDU, CSU und die FDP bestärken inzwischen ihren Willen, gemeinsam die neue Regierung zu bilden. Nächste Woche würden die Verhandlungen aufgenommen. Ende Oktober solle die Regierung dann stehen. Der in der Schweiz inhaftierte Filmregisseur Roman Polanski will seine Auslieferung an die USA wie erwartet nicht akzeptieren. Wie einer von Polanskis Anwälten mitteilte, wird der Auslieferungshaftbefehl vor dem Bundesstrafgericht angefochten. Polanskis Rechtsvertreter bezeichnen das Begehren der USA weiterhin als illegal. Man werde unverzüglich Polanskis Freilassung beantragen. Ein Sprecher des Schweizer Justizdepartements erklärte, es sei denkbar, dass Polanski auf Kaution und unter Auflagen freikomme. Auch auf diplomatischer Ebene laufen derweil Bemühungen für eine Freilassung Polanskis. Der französische Außenminister Kouchner wandte sich an Bundesrätin Kalmire und Polen will bei den USA eine Begnadigung erwirken. Gemäss einer Studie sterben im Kanton Genf arme Männer doppelt so häufig an Prostatakrebs wie reiche. Dieser Unterschied bestehe deshalb, weil Prostatakrebs bei ärmeren Männern zu spät diagnostiziert werde, da diese die Symptome der Krankheit weniger gut kennen oder wegen der Behandlungskosten erst später zum Arzt gehen würden. Damit sei bestätigt, dass auch in Ländern mit einem guten Gesundheitssystem eine Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen bestehen könne, befindet das Forschungsteam der Universität Genf. Die Wissenschaftler hatten insgesamt 2700 Fälle von Prostatakrebs untersucht. Die relativ trockene Witterung der letzten Wochen verursacht in der Westschweiz zunehmend Probleme. So haben mehrere Kantone Massnahmen gegen den Wassermangel ergriffen. Besonders stark spürbar ist die aktuelle Trockenheit im Kanton Jura. Im Hauptort Delsberg zum Beispiel müssen Swimmingpool-Besitzer eine Gebühr bezahlen, wenn sie ihr Becken füllen wollen. Auch in den Kantonen Genf, Wallis und Neuenburg liegt der Grundwasserspiegel zum Teil deutlich unter den üblichen Werten. Die Stadt Basel hat nach Ansicht unabhängiger Kritiker die beste Opernbühne des Jahres 2008. Das Fachblatt Opernwelt hat 50 Opernkritiker aus aller Welt befragt. Der Titel Opernhaus des Jahres ging an das Theater Basel und damit zum ersten Mal in die Schweiz. Der Basler Operndirektor Dietmar Schwarz habe viele Akzente setzen können, die über die Grenzen Basels hinausstrahlten, heißt es zur Begründung. Das Theater Basel ist kein Opernhaus im eigentlichen Sinn, hat aber eine Opernsparte. Rund um das Oktoberfest in München haben die Behörden die Sicherheitskontrollen verstärkt. Damit reagiert die Polizei auf Videodrohungen des Terrornetzes Al-Qaida. Rucksäcke und größere Gepäckstücke von Besucherinnen und Besuchern werden kontrolliert. Zudem dürfen nur noch Lieferanten und Anwohner in die Nähe des Festgeländes fahren. Wie weiter bekannt wurde, hat die Münchner Polizei bereits am Samstag zwei Personen aus der islamistisch-extremistischen Szene festgenommen. Diese Festnahmen seien rein präventiv erfolgt. Den beiden Männern würden keine Straftaten vorgeworfen. Das russische Militär warnt vor einer zunehmenden Gefahr aus Iran. Dies nachdem Iran am Morgen Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2000 Kilometern getestet hat. Ein russischer Generalmajor erklärte, Moskau verfüge über Informationen, wonach Iran mit Hochdruck an Raketen forsche, die bis zu 5500 Kilometer weit kämen. Man gehe davon aus, dass diese Forschung weit fortgeschritten sei. Jüngst hatte Russland auch verschärfte Sanktionen gegen Iran nicht mehr ausgeschlossen, falls alle Diplomatie im Streit um das iranische Atomprogramm nichts bringe. Zwei Tage nach dem Tropensturm auf den Philippinen warten noch immer Zehntausende Menschen auf Hilfe. Die Rettungskräfte räumten ein, sie seien mit der Zahl der Bedürftigen und der Größe des überschwemmten Gebiets überfordert. Man konzentriere sich im Moment auf das Nötigste. Unterdessen hat die philippinische Regierung in zahlreichen Provinzen den Notstand ausgerufen und internationale Hilfe angefordert. Mindestens 100 Menschen seien bei den Unwettern ums Leben gekommen. Im afrikanischen Guinea sind laut einer Menschenrechtsorganisation mindestens 10 Demonstranten von Sicherheitskräften erschossen worden. Die Oppositionellen hätten sich in einem Stadion versammelt, als Sicherheitsleute das Feuer eröffnet hätten. Ein Arzt sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe Dutzende Tote gegeben. Laute Musik, ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung. Nach Auffassung der EU-Kommission müssen Kinder und Jugendliche besser vor Gesundheitsschäden geschützt werden, die durch solche schlechten Gewohnheiten entstehen können. So hat die zuständige Kommissarin für Konsumentenschutz in Brüssel neue Normen angekündigt, um beispielsweise die Lautstärke bei MP3-Playern zu begrenzen. Zugleich gab die Landwirtschaftskommissarin eine neue Werbekampagne bekannt. Mit dieser soll an Schulen für gesündere Ernährung geworben werden. Grund sei, dass viele Kinder in der EU an Übergewicht leiden würden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.289 Punkten, plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.803 Punkten, plus 1,4%. Der Euro wird zu 1.5094 gehandelt und der Dollar zu 1.0305. Das Wetter. Morgen Vormittag gibt es im Mittelland noch Nebelfelder mit einer Obergrenze bei 500 bis 700 Metern. Sonst scheint wieder mehrheitlich die Sonne bei Temperaturen um 21 Grad. Im Tessin wird es gar bis 25 Grad warm. Am Mittwoch ist es im Mittelland erneut, am Morgen neblig, sonst scheint wieder meist die Sonne bei 21 Grad im Norden und 23 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Deutschland am Tag nach der Wahl, das ist das Hauptthema der Sendung. Da wird Ursachenforschung betrieben.
Ich denke, dass die Wähler einiges nicht verstanden haben.
Ich denke, dass auch von Seiten der PR vielleicht ein falscher Weg gewählt worden ist.
Ich hätte die Bevölkerung irgendwie für bewusster gehalten.
Das Volk ist schuld am Absturz, sagen sozialdemokratische Mandatsträger. So einfach ist das nicht, meint unser Gesprächspartner.
Die SPD muss entscheiden, will sie eines Tages in der Mitte Wähler gewinnen oder will sie sich selber befriedigen. Wenn sie sich selber befriedigen will, kann sie gerne mit der Linkspartei Techtelmechtels eingehen. Sie wird damit aber keine Wahlen gewinnen. Und bis so eine Einsicht sich in der SPD durchsetzt, das kann 15 Jahre dauern.
Wir reden mit Robert Leicht, dem früheren Chefredaktor der Zeit, auch über die Politik, welche vom Duo Merkel-Westerwelle zu erwarten ist. Und wir porträtieren diesen Westerwelle, für den es jetzt heißt, fertig lustig, jetzt gilt's ernst. Dann noch einmal Wahlverlierer. Portugals Sozialisten regieren notfalls auch alleine weiter. Und Fragen nach der Verhaftung von Roman Polanski. Heikle Fragen an den Staatsrechtler und an Schweizer Berufskollegen von Polanski, welche den Filmemacher in Schutz nehmen. Gestern wurde gejubelt und getrauert. Heute wird analysiert und in die Zukunft geblickt. In Berlin trafen sich die politischen Parteien, um ihre Resultate zu beraten. Besonders bei der SPD ging es dabei ziemlich emotional zu und her. Kein Wunder, dort mussten die Genossen schließlich den schlimmsten Absturz verkraften. Deutschlandkorrespondentin Ursula Hürzeler.
-11%. Der Schock darüber war den Sozialdemokraten auch heute noch anzumerken. Doch viel Zeit zum Erholen blieb ihnen nicht. Angesagt war stattdessen ein parteiinternes Wundenlecken. Am Nachmittag orientierte SPD-Chef Müntefering die Medien dann erstmals über den Stand der gemeinsamen Erkenntnis.
Wir müssen den Menschen unseren Willen, unsere Bereitschaft zu sozialer Gerechtigkeit deutlicher machen. Da gab es dann so Vergleiche wie, der Kopf war in Ordnung, richtig gedacht, aber das Herz und der Bauch sind irgendwo nicht erreicht.
Ein klassisches Kommunikationsproblem also. Und damit steht die SPD nicht allein. Gemäß Umfragen sehen das nämlich 60% der Wählerinnen und Wähler genauso. Sie kreiden den Sozialdemokraten an, die Bodenhaftung verloren zu haben. Ein happiger Vorwurf. Prompt verlangten einige SPD-Mitglieder heute den Rücktritt ihres Chefs. Doch der will standhalten, zumindest im Moment, vielleicht sogar noch bis zum Parteitag im November. Denn Franz Müntefering will mithelfen, die angezählte SPD wieder aufzurichten.
Ich glaube, es wäre wenig gewonnen, wenn einer es auf sich nimmt und geht, sondern wir müssen jetzt miteinander darüber diskutieren, was ist da gewesen in den vergangenen Jahren. Eine breite Meinung war da, es lag nicht am Kandidaten. Eine breite Meinung war da, es lag nicht am aktuellen Wahlkampf. Da ist nichts liegen geblieben, sondern das Geheimnis liegt eher in der Strecke davor, in den vergangenen 11 oder 4 Jahren. Das war die Meinung dort.
Für diese umstrittenen Hartz-IV-Reformen, die die Basis zerstörten, steht unter anderem Frank-Walter Steinmeier. Er war damals Gerhard Schröders rechte Hand. Doch der Kanzlerkandidat der SPD blieb heute von der internen Kritik offenbar weitgehend verschont. Stattdessen soll er morgen zum neuen Fraktionschef der SPD im Bundestag gewählt werden. Ein rasanter Jobwechsel, den die Kanzlerin bei ihrer Medienkonferenz kurz aus dem Konzept brachte. Schließlich braucht sie ihren Außenminister und Vizekanzler noch, bis die neue Regierung von Union und FDP steht.
Also ich muss mir das angucken, was Sie jetzt da planen. Man kann, glaube ich, nicht gleichzeitig Außenminister und Fraktionsvorsitzender sein. Das ist schwer. Ist mir jedenfalls, geht nicht, nee.
Vielleicht geht's doch irgendwie. Aber die Kanzlerin hat jetzt andere Prioritäten. Sie will mit FDP-Chef Westerwelle nämlich möglichst zügig über das künftige Regierungsprogramm verhandeln. Im Kern wird es um den hochverschuldeten Haushalt gehen, die Zukunft der Atomkraftwerke und vor allem um das Ausmaß und den Zeitpunkt von Steuererleichterungen. Heikel, heikel, aber Angela Merkel ist zuversichtlich. Nach der großen Koalition freut sich die CDU-Chefin auf das schwarz-gelbe Bündnis. Schließlich ist ihre Partei diesmal eindeutig die stärkere.
Wir werden stärker und mehr Union haben in der neuen Regierung, als wir Union in der anderen hatten.
Spätestens bis zum 9. November soll die neue Regierung stehen, pünktlich zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. Dem zukünftigen Juniorpartner ist das nur recht. Guido Westerwelle ist froh darüber, dass es nach dem dritten Anlauf nun endlich losgeht. Die FDP wolle mit dem Auftrag der Bürger verantwortungsvoll umgehen, versprach er heute. Und er ist sicher, dass er mit seiner neuen Chefin im Kanzleramt gut auskommen wird.
Frau Merkel und ich begegnen uns ja nicht jetzt neu, sondern glauben Sie mir, wir kennen uns. Gut. Manche sagen sehr gut.
Wollen wir alle hoffen, dass das in schwierigen Situationen auch politisch hilft.
Soweit Ursula Hürzeler. Den historischen Sieg für die Freien Demokraten herbeigeführt hat eben einer, den man lange Zeit nicht richtig ernst nahm, eben dieser Guido Westerwelle. Doch der strebt seit Jahren in die Regierung und jetzt, wo er da angekommen ist, zeigt er Flagge.
Wir freuen uns über dieses herausragende Ergebnis. Wir wissen aber, vor allen Dingen bedeutet dieses Verantwortung. Und wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen jetzt Deutschland mitregieren, weil wir dafür sorgen müssen, dass es ein faires Steuersystem gibt, bessere Bildungschancen und dass die Bürgerrechte endlich wieder respektiert werden.
Guido Westerwelle, wer ist er und wofür steht er? Der Beitrag von Franco Battel.
Seit Westerwelle mit seinem knallgelben Guido-Mobil durchs Land zog und Wahlkampf machte, sind 7 Jahre verstrichen. 18% der Stimmen wollte Westerwelle damals im Jahr 2002. Purer Wahnsinn, sagten viele, Westerwelle sei nichts anderes als ein Spaßpolitiker. Der junge FDP-Chef machte sich lächerlich, selbst auf seinen Schuhen stand 18% und den Journalisten zeigte er sogar das Bett in seinem schrillen Gefährt, in dem er schlief. Trotz dieser inszenierten Intimität wirkte und wirkt Westerwelle auf viele kühl, sogar arrogant, die Sympathie des Publikums zu gewinnen, fällt ihm schwer. 18% sind es gestern nicht geworden, aber 14,6%. Und der FDP-Chef hat in den letzten Jahren an Profil gewonnen. So hielt er stets an seiner Koalitionsaussage zugunsten der CDU-CSU fest, standhaft, beinahe stur. Falls es noch Zweifel gab am bürgerlichen und wirtschaftsliberalen Kurs der FDP, Westerwelle hat sie ausgeräumt. Jene sozialliberale FDP, die in den 70ern und 80ern mit den SPD-Kanzlern Brandt und Schmidt koaliert hatte, ist zwar nicht ganz ausgestorben, spielt unter Westerwelle aber nur mehr am Rand eine Rolle. Der 47-jährige Anwalt, dessen Vater und Mutter schon diesen Beruf ausübten, steht für eine Wirtschaftspartei, für tiefere Steuern. Bei den Liberalen fühlt sich zu Hause, wer weniger Staat will. Ein Feld, das in Deutschland weitgehend brach liegt, außer der FDP ackert dort beinahe niemand. Westerwelle und seine Partei ganz auf den Wirtschaftsliberalismus zu reduzieren, wäre aber zu kurz gedacht. Die urliberalen Forderungen nach mehr demokratischen und bürgerlichen Rechten stehen zwar nicht im Vordergrund, aber es gibt sie noch. Auch Westerwelle vertritt sie. Die Überwachung des Internets möchte er klar begrenzen und er bekennt sich zwar spät, mittlerweile aber sehr offen zu seiner Homosexualität. Falls Westerwelle tatsächlich das Außenministerium übernimmt, dann wird ein schwuler deutscher Außenminister schon bald zum Beispiel nach Saudi-Arabien reisen, in ein Land, wo Homosexuellen die Prügel oder sogar die Todesstrafe droht. Gerade diese Auftritte im Ausland, ob als zukünftiger Außenminister oder als Vizekanzler, werden Westerwelle fordern. Denn bisher hat er sich in seinem Berufs- und Politikerleben vor allem in Bonn und in Berlin bewegt. Russland beispielsweise, eine zentrale Domäne deutscher Außenpolitik, kennt er kaum. Wenn Westerwelle weiterhin seinem erklärten politischen Vorbild Hans-Dietrich Genscher nacheifert, dann hat er noch einiges vor sich. Denn der langjährige FDP-Außenminister galt als ausgesprochener Meister seines Fachs. Da wird sich Westerwelle ins Zeug legen müssen, wie damals, als er sein Image als Spaßpolitiker abstreifte.
Guido Westerwelle, gestern Spaßpolitiker, morgen vielleicht schon deutscher Außenminister. Das war ein Beitrag von Franco Battel. Gar keinen Spaß am gestrigen Wahltag hatten die Sozialdemokraten. Zwar war klar, dass sie nicht zu den Gewinnern gehören würden, aber ein solcher Absturz kam dann doch unerwartet. An der Basis beginnt es zu rumoren. Aus Berlin, Joe Schelbert.
Zu später Stunde hielten sich im Willy-Brandt-Haus gestern Nacht fast nur noch Mandatsträger auf, Parteisekretäre, Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Gegenüber der Öffentlichkeit blieben die Reihen dicht. Keine Kritik am Kurs der Partei, keine Kritik an der Führung. Schuld war höchstens das Volk für das Wahldebakel.
Aber ich denke, dass die Wähler einiges nicht verstanden haben.
Ich denke, dass auch von Seiten der PR vielleicht ein falscher Weg gewählt worden ist.
Ich hätte die Bevölkerung irgendwie für bewusster gehalten.
Es fehlt die Erklärung, weil die SPD hat gerade in den letzten Jahren in der Krise sehr viele, sehr gute, sehr wichtige Entscheidungen getroffen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, woran es lag. Ich weiß es nicht.
Nur, es gab schon vor der Wahl Untersuchungen und Umfragen, aus denen hervorging, dass die SPD von vielen nicht mehr als sozialdemokratisch wahrgenommen wird. Die Kürzung der Arbeitslosenunterstützung, die Heraufsetzung des Rentenalters oder der Krieg in Afghanistan trieb und treibt die Menschen von der SPD weg. Dass sie im Wahlkampf noch versuchte, ihr soziales Profil zu schärfen, nahmen ihr die meisten nicht mehr ab. Nach Hartz IV und Agenda 2010 fehlte einfach die Glaubwürdigkeit. Den linken Wählern scheint die Linkspartei da verlässlicher und für die eher Bürgerlichen repräsentiert die CDU die glaubwürdigere Mitte. Während die Führung um Franz Müntefering und Frank-Walter Steinmeier noch zu Geschlossenheit und Kurshalten aufrufen, beginnt es an der Basis jedoch zu rumoren. Nicht nur bei den Jusos, sondern auch in den Bundesländern. Wie schon gestern Abend der Berliner Bürgermeister Wowereit, verlangt auch jetzt die SPD-Chefin von Nordrhein-Westfalen, die nächstes Jahr Landtagswahlen gewinnen will, eine Erneuerung und einen Verjüngungsprozess.
Wir werden das gemeinsam miteinander besprechen. Wichtig ist, wir sind ganz unten und jetzt müssen wir sehen, wie wir da nach oben kommen. Und dazu gehört eine vernünftige inhaltliche und personelle Aufstellung.
Doch in welche Richtung die Partei sich erneuern soll, ist intern ebenso umstritten wie die Frage, welche jüngeren Kräfte diese andere SPD denn führen sollen. Innerhalb der Partei droht ein Machtkampf, der lange währen kann und doch nicht entschieden wird. Die Folge werden weitere Absetzbewegungen Richtung Linkspartei sein. Der linke Flügel in der SPD forderte denn heute auch wieder ein Ende der Ausgrenzung der Linkspartei und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit deren Positionen. Die Linkspartei selbst warte ab, sagt deren Co-Vorsitzender Lothar Biski, bis sich die SPD entschieden habe.
Die SPD muss sich festlegen, was will sie eigentlich in dieser Gesellschaft verändern. Und wenn sie das gemacht hat, dann kann man darüber reden, ob man zusammengeht. Sie wollten immer nur gegen uns regieren, das geht nicht. Sie haben nur gegen die Linke und sonst hatten sie keine Einfälle. Das ist zu wenig, die SPD muss sich erneuern. Sie muss sich re-sozial demokratisieren.
Ob diese Resozialdemokratisierung, diese Erneuerung unter der gegenwärtigen SPD-Führung jedoch stattfinden wird, zweifelt nicht nur die Linkspartei an, Zweifel gibt es auch innerhalb der SPD. Und Parteimitglieder forderten heute dann auch namentlich und öffentlich den Rücktritt von Parteichef Müntefering. Mindestens in diesem Punkt hat sich durch die Wahl bei der SPD etwas verändert.
Joe Schelbert über die deutschen Sozialdemokraten im Nebel nach der Wahlschlappe. Sehr viel klarer in die politische Zukunft blickt, wir haben es gehört, Guido Westerwelle, wahrscheinlich der neue Außenminister und Vizekanzler an der Seite von Angela Merkel. Die Kanzlerin hoch auf dem gelben Wagen, titelten deutsche Medien heute. Was haben die Deutschen von diesem neuen Duo zu erwarten? In der Sozial- und Wirtschaftspolitik zum Beispiel. Und was ändert sich allenfalls in der Außenpolitik? Darüber habe ich am Nachmittag mit Robert Leicht, dem ehemaligen Chefredaktor der Wochenzeitung Die Zeit, gesprochen. Zunächst über Guido Westerwelle, den großen Sieger von gestern und dessen erstaunliche Wandlung.
Er hat sich, so ist der Eindruck vieler, die ihn näher kennengelernt haben, jedenfalls von dem Gaudi-Burschen, der 18% auf die Schuhsohle geschrieben hat und im Big Brother Container erschienen ist, hat er sich sehr zum Seriösen geändert. Und ihr Bündnis mit Frau Merkel, muss man immer sagen, hatte immerhin den Bundespräsidenten Köhler schon vor Jahren auch der CSU aufgedrängt.
Dieses neue Führungsduo Angela Merkel und Guido Westerwelle, wie können es die beiden eigentlich miteinander? Wie gut verstehen sie sich mal persönlich?
Also, die haben gute SMS-Verbindung. Ich habe nicht den Eindruck, dass Frau Merkel zu irgendjemand emotionale Beziehungen in der Politik unterhält, die sie daran hindern oder dazu veranlassen, besondere Loyalitäten aufzubauen. Von ihr aus sind das immer Zweckbündnisse.
Und dieses Zweckbündnis muss jetzt gemeinsam Politik machen, beziehungsweise die beiden wollen es. Sie haben sich ja gegenseitig als Wunschregierungspartner bezeichnet. Aber eine leichte Beziehung wird das nicht angesichts des Berges von Problemen.
Die Probleme sind es, die der Beziehung die Handlungsmöglichkeiten diktieren. Aber dass eine Kooperation zwischen CDU und FDP in der Bundesrepublik eigentlich für viele Jahrzehnte die Grundform war, bringt uns auf den Gedanken, darin nichts Sensationelles zu sehen. Im Übrigen, ich habe mich immer verwundert über meine Kollegen auch in den Zeitungen, die Schwarz-Gelb für eine unwahrscheinliche Variante gehalten haben und die FDP für uninteressant gehalten haben. Es gibt in diesem Land sehr viele, vor allem im selbstverantwortlichen Mittelstand, die nicht mehr an die staatliche Intervention in wirklich wirtschaftspolitische Entscheidungen glauben. Und insofern wirkt eben die sozialdemokratische Interventionspolitik als die unmoderne.
Sie erwarten nichts Sensationelles, sagen Sie. Es gibt ja wahrscheinlich auch nicht viel Spielraum, zum Beispiel in der Steuerpolitik, wo versprochen wurde, runterzugehen. Das hieß ja aber Sozialabbau.
Also Sozialabbau ist mit Angela Merkel schließlich nicht zu machen. Was wir allerdings unter Schröder schon erlebt haben, ist, wir müssen den Sozialstaat nachhaltig reformieren, sodass er das, was er wirklich verspricht, auch wirklich halten kann. Dazu sind aber die wesentlichen Entscheidungen schon gefallen. Wir haben jetzt die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft und dann deren Auswirkungen auf die Sozialwirtschaft, also die sozialen Sicherungssysteme, abzutragen. Und da bleibt keine Regierungskonstellation irgendwelcher großer Spielraum.
Das heißt doch, dass das Geld andernorts dann fehlt, wenn die Steuern gleichzeitig auch noch runtergehen sollen. Zum Beispiel für Bildung, für Forschung, also zukunftsorientierte Staatsaufgaben.
Ich glaube keinen Augenblick daran, dass es in den nächsten 4 Jahren ernste Steuersenkungen geben wird. Was es geben kann, ist allenfalls eine Abflachung der Progressionskurve für die Einkommen, die sozusagen ohne es zu wollen in eine höhere Steuerlast geraten. Aber dann wird man eben die Mehrwertsteuer erhöhen. Insgesamt kann kein Mensch die Programme, auch nicht die der FDP, in den nächsten 4 Jahren finanzieren und gleichzeitig behaupten, man könne im großen Stil Steuer senken, etwa mit der Behauptung, dass dadurch das Wirtschaftswachstum so angekurbelt wird, dass dann noch mehr Steuern eingehen. Ich glaube, da müssen einige die Wahlversprechen nach einem Kassensturz kräftig revidieren.
Anderes Stichwort Klimapolitik, besonders wichtig jetzt vor der Konferenz von Kopenhagen. Erwarten Sie da eine Kurskorrektur mit den Freien Demokraten in der Regierung?
Der erste Umweltminister, den wir hatten, war ein gewisser Hans-Dietrich Genscher als Innenminister einer liberalen Partei. Selbst wirtschaftsliberale Leute oder viel wichtiger Versicherer wie die Allianz wissen, dass die Klimakatastrophe ökonomisch auch eine Katastrophe ist, sodass man da wirklich etwas tun muss. Das Rechtliche sind Methodenstreitigkeiten. Aber wer nicht begriffen hat, dass eine Erderwärmung jeden Versicherer und jeden Rückversicherer, der diese Kosten bezahlen muss, in den Konkurs treibt, der ist nun wirklich dumm.
Guido Westerwelle wird höchstwahrscheinlich Außenminister. Sehen Sie einen anderen Kurs Deutschlands in der Außenpolitik mit ihm als Außenminister?
Der Posten des Außenministers wird dann überschätzt, wenn man glaubt, dass er eine andere Politik betreiben könne als der Bundeskanzler. An dieser Erfahrung haben sich schon viele Außenminister aufgerieben. Auch ein Außenminister Westerwelle, wenn er es denn würde, kann keine andere Politik machen, als Angela Merkel gemacht hat. Und man hat ja seit der Nachfolge, die sie bei Gerhard Schröder angetreten hat, gesehen, dass sie einen viel realistischeren und unideologischen Kurs in der Außenpolitik steuert.
Daraus schließe ich, dass auch die Schweiz keine Änderung zu erwarten hat. Stichworte hier Kampf gegen Steueroasen, Bankgeheimnis.
Also jedenfalls wird der Kampf gegen Steueroasen kein Kampf sein, den Deutschland als einsamer Ritter führt. Und dass bestimmte Redensarten, die Peer Steinbrück gegenüber der Schweiz geführt hat, das wird der Vergangenheit angehören. Aber es wäre eine Illusion zu glauben, dass nicht alle europäischen Staaten darauf achten werden, dass in ihrer Umgebung und möglichst woanders auch keine Steueroasen existieren.
Ein anderer Aspekt am Tag nach der Wahl in Deutschland ist das Zerbröseln der SPD. Jetzt wird Kritik sehr laut, es brauche eine Erneuerung, ein klareres Programm. Kann sich die SPD jetzt, wo sie nicht mehr regiert, mitregiert, erleichtert Richtung links profilieren?
Die SPD muss entscheiden, will sie eines Tages in der Mitte Wähler gewinnen oder will sie sich selber befriedigen. Wenn sie sich selber befriedigen will, kann sie gerne mit der Linkspartei Techtelmechtels eingehen. Sie wird damit aber keine Wahlen gewinnen. Und bis so eine Einsicht sich in der SPD durchsetzt, das hat Herbert Wehner schon 1982 gesagt, als Helmut Schmidt gestürzt wurde, das kann 15 Jahre dauern. Ich fürchte, dass die SPD erst einmal in tiefe depressive Turbulenzen fallen wird. Denn ein Bündnis mit der Linkspartei könnte in der SPD nur ausgehen und getragen werden vom rechten Flügel der SPD, damit die Brückenspannweite weit genug ist. Wenn der linke Flügel der SPD mit der Linkspartei Koalitionen eingeht, dann ist das ein Nullsummenspiel, das bringt gar nichts.
Und dieser Prozess geht wohl nicht über die Bühne mit dem jetzigen Personal, also Parteichef Müntefering und dem gescheiterten Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier.
Würde ich vorsichtig sein. Ich muss Sie daran erinnern, dass Willy Brandt 3 Wahlen verloren hat, bevor er Bundesaußenminister und schließlich Bundeskanzler wurde. Eine Partei, die von etwas überzeugt ist, muss nicht nach jeder Wahl die Hosen wechseln. Und die SPD hat nach dem Rücktritt von Willy Brandt, ich glaube, grob 10 oder 11 Parteivorsitzende verschlissen. Es wäre schon auch mal Zeit zu sagen, jetzt bleiben wir eine gewisse Weile bei einer bestimmten Person. Ob aber Frank-Walter Steinmeier, den man ja persönlich nur schätzen kann, der Parteiführer ist, der im positiven Sinne Demagoge, der Volksmassen bewegt, das kann man gerne bezweifeln.
Die Sozialdemokraten sitzen jetzt auf den Oppositionsbänken zusammen mit der Linken und mit den Grünen. Was ist das für eine Opposition?
Also wer glaubt, dass zwischen dem Populismus der Linkspartei und den verantwortlichen Politikansätzen eines Peer Steinbrücks ein Kompromiss herzustellen ist, der muss versuchen, aus warmer Schlagsahne und kaltem Eis einen Kompromiss herzustellen. Ich sehe furchtbar schwarz. für die Entwicklung der SPD, bis die wieder auf eine rationale Grundlage kommt, bei der man Bevölkerungskreise, die nicht von vornherein links denken, überzeugen kann, dass das eine tragfähige Politik ist. Wie gesagt, das wird lange dauern. Das Interessante an dem Wahlergebnis ist doch Folgendes. Vor der Wahl haben viele gesagt, die SPD kann allenfalls sich in eine große Koalition retten. Sie könnte zwar rot, ganz rot und grün machen, aber das ist derzeit durch Versprechen blockiert. Es gäbe aber eine linke Mehrheit im Land. Das Interessante an diesem Wahlergebnis ist, dass die SPD, selbst wenn sie wollte, derzeit mit der Linkspartei und den Grünen keine Mehrheit im Bundestag hat. Und das ist ein Ergebnis, das muss erstmal verarbeitet werden.
Robert Leicht, der frühere Chefredaktor der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, hat im Gespräch mit uns skizziert, wie die künftige deutsche Politik aussehen könnte. Weiter geht es hier im Echo der Zeit mit Fragen rund um die Verhaftung von Roman Polanski. Doch zunächst jetzt Portugal. Auch dort wurde gewählt am Wochenende und es gibt eine Parallele zu Deutschland. Die bisher regierende Partei, die Sozialisten unter Regierungschef José Sócrates, wurde abgestraft. Sie hatte es bisher einfach, hatte sie doch die absolute Mehrheit. Jetzt fielen die Sozialisten auf nur mehr gut 36% zurück und brauchen Partner, um weiter regieren zu können. Kein einfaches Unterfangen. Darüber habe ich mit Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind gesprochen. Weshalb wurden die Sozialisten von Sócrates derart zurückgestutzt?
Das hat verschiedene Gründe. Sócrates hat in der ersten Phase seiner ersten Regierungszeit konsequent versucht, den Staatshaushalt, den er völlig überschuldet geerbt hat von seinen Vorgängern, seinen Bürgerlichen, zu sanieren, auf dem Buckel breiter Bevölkerungskreise zu lasten, auch von Sozialleistungen. Damit hat er sich sehr schnell unbeliebt gemacht, vor allem auch die Erwartungen, die die linke Basis der sozialistischen Partei in ihn gesetzt hat, tief enttäuscht. Dazu kam in den letzten 18 Monaten die globale Krise, die natürlich auch auf Portugal durchgeschlagen hat, wenn auch in anderer Form als zum Beispiel bei uns. Portugal ist kein sehr industrialisiertes Land, es exportiert wenig, aber es exportiert vor allem Arbeitskräfte nach Mitteleuropa und mit wachsender Krise hier sind immer mehr Leute nach Portugal zurückgewandert und haben dort die Arbeitslosenstatistik hochgetrieben. Das ist das große Problem, mit dem die Regierung heute zu kämpfen hat und für das sie bisher kein Rezept gefunden hat.
Und die Quittung dafür sind jetzt diese massiven Verluste, aber die Sozialisten sind immer noch die stärkste Partei, sie können weiter regieren, brauchen aber Partner. Logischerweise würden sie die auf der linken Seite suchen. Weshalb ist das schwierig?
Sie könnten tatsächlich sehr bequem regieren, wenn sie sich mit den beiden Linksparteien, den Kommunisten und dem alternativen Linksblock zusammentäten. Da würden sie sich auf einer Basis von 55-60% bewegen. Aber da gibt's die alten Berührungsängste, wie wir sie auch von Deutschland kennen, zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, die ein bisschen andere Wurzel haben aufgrund der unterschiedlichen Geschichte, aber eben nicht weniger brisant sind, sagen wir mal, aus Zeiten der Revolution, als sich die Sozialdemokraten frühzeitig nach rechts absetzten und wieder versuchten, eine bürgerlich-liberale Politik zu unterstützen und sich die übrige Linke davon verraten fühlte.
Alte Geschichten, also alte Berührungsängste, könnten eine Regierung links der Mitte unmöglich machen. Heißt das, das läuft auf eine große Koalition heraus mit den Konservativen, welche zweitstärkste Partei wurden?
Das wäre die überhaupt stabilste Formel, die denkbar ist, rein arithmetisch, kommt aber bei den gegebenen Führungsverhältnissen beider Parteien nicht in Frage, weil die Persönlichkeiten des amtierenden und wohl auch künftigen Premierministers Sócrates mit der Oppositionsführerin Manuela Ferreira Leite schlicht unverträglich sind. Die beiden haben das auch im Wahlkampf kategorisch ausgeschlossen. Aber das muss nicht in Stein gemeißelt sein, weil die Position der Frau Leite im liberalen Zentrum schwer erschüttert ist nach dieser erneuten Wahlniederlage und ihre Tage als gezählt gelten. Und je nachdem, wer dann auf den Schild gehoben wird, könnte die Sache sehr schnell anders aussehen. Es ist da mehr ein Problem der persönlichen Chemie als der ideologischen Gegensätze.
Aber Portugal braucht eine Regierung, könnte auch irgendeine Form einer Minderheitsregierung in Frage kommen.
Das ist die Variante, die auch immer wieder ins Spiel gebracht wird, die gestern übrigens auch der Linksdissident Manuel Allegre, der große Dichter der Nelkenrevolution, suggeriert hat. Er hat gesagt, diese Minderheit ist auch eine Chance, weil sie zum Dialog zwingt. Und er hat vorausgesagt, es werde wie in Spanien unter Zapatero eine Minderheitsregierung geben, die eben ihre Bündnisse von Fall zu Fall sucht. Wenn sie Wirtschaftsreformen mit sozialen Kosten ins Auge fassen muss oder will, wird sie sich eher ins Zentrum oder nach rechts orientieren. Wenn sie soziale Reformen zugunsten der breiten Massen durchsetzen will, wird sie eben auf diese sehr solide Basis links von ihr abstellen. Also da wäre beides möglich und ich glaube vom Charakter von Sokrates her, der ein sehr wendiger Mensch ist, immer wieder, dass ihm das gar nicht so unsympathisch wäre. Einer seiner Biografen hat mal geschrieben und ihn ganz gut charakterisiert, er liebt das Risiko, aber er hasst die Unsicherheit. Also wird er sich vermutlich nach beiden Seiten abzusichern versuchen.
Alexander Gschwind über die schwierige Regierungsbildung in Portugal. Vor mehr als 30 Jahren entzog sich der Regisseur Roman Polanski der amerikanischen Justiz. Übers Wochenende wurde er eingeholt vom Vorwurf, damals ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Empörung in Kulturkreisen über die Verhaftung von Polanski ist groß. Freunde und Anhänger sammeln bereits Unterschriften für eine sofortige Freilassung des Regisseurs. Polanski selbst will Rekurs einlegen gegen die Auslieferungshaft. Dominik Meyer über Umstände der Verhaftung und offene Fragen.
Es war ein Überraschungsgoo, als Polizisten den 76-jährigen Roman Polanski am Samstagabend am Zürcher Flughafen verhafteten, eingefädelt vom US-Justizministerium. Washington habe Details zu Polanskis Reiseplänen übermittelt, sagt Guido Balmer, der Sprecher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements EJPD.
Als sich dann abzeichnet, eben, dass diese Festnahme stattfinden kann, hat man auch noch einmal sich versichert, dass der Haftbefehl noch gültig ist.
Eine polizeilich-juristische Sache sei das, auf keinen Fall eine Geste, um die schwierigen Beziehungen zu den USA zu verbessern, sagt Balmer. Bleibt die Frage, warum Polanski nicht früher bereits festgenommen wurde. Seit 4 Jahren existiert ein internationaler Haftbefehl, doch der Starregisseur verbrachte unbehelligt Wochen, wahrscheinlich Monate in Gstaad. Selbst der Berner Polizeidirektor Hans-Jörg Käser sagt, er habe gewusst davon, nicht aber von einem Haftbefehl. Es scheint klar, die Behörden haben bis letzte Woche von sich aus nichts unternommen, um Polanski zu verhaften. Es habe nie konkrete Hinweise gegeben über Polanskis Reisepläne, sagt dazu Guido Balmer vom EOPD. Bei seinen Reisen in die Schweiz habe Polanski wohl einfach Glück gehabt. Auch am Flughafen würden nicht alle Pässe mit der Fahndungsdatenbank verglichen.
Diese Kontrolle kann man nicht sicherstellen. Das findet einfach so nicht statt. Deshalb weiß die Polizei nicht, wer wann wo einreist.
Mit den Umständen des Überraschungsgoo vom Samstag wird sich wohl auch der Bundesrat befassen müssen, nachdem gestern bereits Frankreichs Außenminister Bernard Kouchner bei Bundesrätin Micheline Galmiret intervenierte zugunsten von Roman Polanski. Der Bundesrat dürfe sich aber nicht unter Druck setzen lassen, verlangt der Staatsrechtsdozent Markus Mohler von der Universität Basel.
Auch diplomatische Interventionen oder politischer Druck hat hier meines Erachtens eigentlich keinen Platz.
Er vermisse in der heftigen Debatte eine Auseinandersetzung mit der Tat von Roman Polanski. Ihm wird vorgeworfen, vor 32 Jahren in Kalifornien ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.
Es ist etwas eigenartig, dass das jetzt gerade in einem Fall mit Delikten, die man als besonders verwerflich, so verwerflich anschaut, dass man sie als unverjährbar erklärt hat, gerade hier interveniert, man solle das Recht nicht vollziehen.
Mohler meint mit dieser Kritik auch die Filmemacher in der Schweiz. Sie verlangen lautstark Freiheit für Roman Polanski. Man setze sich intensiv mit der Tat auseinander und verurteile sie, sagt Dokumentarfilmer Christian Frey. Dennoch solle Roman Polanski ohne Strafe bleiben.
Herr Polanski hat in seinem Leben einen Fehler gemacht. Er hat sich diesen Fall gestellt, aber nicht der Justiz. Das ist auch seine Entscheidung. Damit muss er leben. Natürlich ist es ein Sexualdelikt. Aber ich glaube nicht, dass man da einfach alle anderen Aspekte dieses Falles ausklammern kann. Dazu gehören eine seltsame Justizgeschichte in den USA, ein Opfer, das heute erklärt, ich möchte, dass er wirklich von dieser Anklage befreit wird.
Eine umstrittene Sicht der Dinge. Auf jeden Fall steht sie quer zum Rechtsverständnis in den USA. Die kalifornische Justiz nimmt für sich in Anspruch, selbst über die Umstände zu urteilen. Roman Polanski wird wohl alle Rechtsmittel ausschöpfen, um die Auslieferung zu verhindern. Doch eingeholt hat ihn die Vergangenheit schon jetzt.
Das war ein Bericht von Dominik Meyer. Und das war's vom Echo der Zeit. Verantwortlich für die heutige Sendung war Judith Huber. Für die Nachrichten Andreas Studer, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.